SWR Kultur ist die neue Marke des SWR. Seit dieser Woche heißt auch unser Radioprogramm so, SWR Kultur. Alle Kulturinhalte des Südwestrundfunks sollen unter diesem Namen multimedial, also auf allen Ausspielwegen auffindbar sein. Radio, Fernsehen, Podcast, Social Media, den Online-Plattformen. Aber was bedeutet uns Kultur heute? Wie wichtig ist sie in unserer Gesellschaft? Wie können wir den Begriff fassen? Darüber spreche ich mit einer Expertin, Birgit Mandl, Professorin für Kulturvermittlung und Kulturmanagement an der Universität Hildesheim. Guten Tag, Frau Professor Mandl.
Ja, schönen guten Tag.
Was ist für Sie Kultur heute im Jahr 2024?
Puh, eine riesige Frage. Ich sage jetzt typisch Wissenschaftlerin erstmal, wir unterscheiden ja so gemeinhin zwischen, ich würde mal sagen, vier verschiedenen Kulturbegriffen. Zum einen das, was wir in Deutschland oft auch noch immer als Hochkultur bezeichnen, also quasi die klassische Kultur, die Kunstkultur, das, was wir in unseren öffentlich geförderten Kultureinrichtungen so an Angeboten machen, also Theater, Museen, Oper, Konzerte. Dann haben wir die Populärkultur und in Deutschland überlassen wir die weitestgehend dem Markt der Wirtschaft und das sind im Prinzip die Bereiche, die in der Bevölkerung, das kann ich schon mal sagen, am beliebtesten sind und darunter fällt dann sowas wie Rock, Pop, Konzerte, Comedy, Musicals. Dann haben wir sowas wie Breitenkultur, das, was die Leute eigentlich selber gerne in ihrer Freizeit machen, oft auch aktiv machen. Ich sag mal, sei es ein Chor, aber auch die Freiwillige Feuerwehr, der Kegelclub. Ja, und dann könnten wir aber auch noch reden von Alltagskultur, also Essen und Trinken, die dazu gehören, also alles, was wir vielleicht auch als ästhetisch gestaltet wahrnehmen in unserem Alltag, sei es Design, Architektur. Und wir könnten auch noch unterscheiden in Kultur quasi als Lebensweise verschiedener Länder oder ethnischer Gruppen.
Jetzt haben Sie uns schon einen unglaublich breiten Kosmos eröffnet, was Kultur alles sein kann. Vieles darin habe ich wiedergefunden, um das wir uns hier auch kümmern, bei uns im Südwestrundfunk in verschiedenen Ausspielwegen, in verschiedenen Sendungen. Jetzt haben Sie einen Begriff erwähnt, den wir natürlich immer sehr im Fokus haben oder zumindest stark mit konfrontiert werden. Das ist die Hochkultur. Immer dann, wenn es um anspruchsvolle, um intellektuelle Themen geht, ist schnell von Hochkultur die Rede und hat dann auch oder kann dann auch eine abschreckende Wirkung haben. Was halten Sie von dem Begriff Hochkultur? Ist der noch zeitgemäß heute?
Also ich würde mir sehr wünschen, dass wir uns davon lösen, aber das würde bedeuten, dass das dann auch in den Programmen und Angeboten gerade der öffentlichen Häuser und auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks passieren würde und der sich deutlich breiter aufstellt. Ich glaube, es gibt in kaum einem anderen Land eine so starke Trennung in Hochkultur und quasi eher populärer Kultur. Wir sprechen ja in Deutschland auch immer von E- und U-Kultur. Und das ist nicht gut für das Thema kulturelle Teilhabe, weil es nämlich eigentlich bedeutet, dass ganz viele Menschen, und das zeigen auch immer neue Studien, auch Bevölkerungsbefragungen, die ich selber gemacht habe, zwar das Gefühl haben, dass diese klassische Hochkultur, das, was öffentlich gefördert wird, zwar unglaublich wertvoll ist für die Gesellschaft, aber überhaupt nichts mit ihrem eigenen Leben zu tun hat, dass sie das nicht verstehen, dass sie keinen Zugang haben und auch keine Lust drauf haben. Und man könnte wirklich sagen, ganz pointiert, die Bevölkerung in Deutschland hat tendenziell so einen Hochkulturbegriff. Auch die letzten Befragungen, die wir da gemacht haben, haben das gezeigt, dass die dann vor allen Dingen unter Kultur Goethe, Schiller, Mozart, Rembrandt verstehen, aber selber eben deutlich andere Präferenz haben.
Kann es dann in erster Linie sein, dass wir den Begriff abschaffen müssen und uns trotzdem bemühen, die Inhalte zu bewahren und sie auf eine populärere Art zu vermitteln?
Ich glaube, es ist beides. Also zum einen, glaube ich, müssen wir auch in der Programmgestaltung deutlich durchlässiger werden. Und das gilt natürlich sowohl für die klassischen Kultureinrichtungen, die wir ja mit sehr viel Geld öffentlich fördern in Deutschland, also Theater, Museen etc. Ich glaube, die müssen in ihren Programmen auch sehr viel populärere Themen etc. aufnehmen und auf jeden Fall auch vielfältigere Inhalte und quasi nicht nur den Kanon. Das ist das eine. Aber, das haben Sie jetzt angedeutet, es geht natürlich auch um Vermittlung. Und ich wundere mich, dass eigentlich immer noch so an fachwissenschaftlichen Kriterien vermittelt wird. Da hört man dann irgendwelche Ansagen, Einführungen und hat das Gefühl, man sitzt in so einem kunsthistorischen oder musikwissenschaftlichen Seminar, statt sozusagen wirklich klar, verständlich, populär, niedrigschwellig spannende Geschichten zu erzählen.
Da bin ich schon bei Ihnen, dass wir an der Hochkultur arbeiten müssen und vielleicht an anderen Begrifflichkeiten und anderen Herangehensweisen. Aber schlichtweg könnte ich mir keine deutsche Kultur eben ohne die von Ihnen genannten, ohne Schiller, Goethe, Beethoven, Mozart, aber auch Sting, gut, keine deutsche Kultur, aber die trotzdem in Deutschland mit einer Rolle spielt, all das doch auch vorstellen und es gerne integriert haben möchten, oder? Würden Sie sich von Teilen der Kultur verabschieden wollen?
Nein, das würde ich nicht machen, weil ich denke, es ist ja alles ein unglaublicher Gewinn und diese Vielfalt ist ganz viel wert, aber auch unsere Traditionen sind viel wert. Aber wir konnten eines beobachten im ersten Interkulturbarometer, dass der Kulturbegriff der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland deutlich weiter ist und dass die natürlich auch viel weniger Zugang, sage ich nochmal, zu so einem westlichen Kanon haben und dass diese Leute ja auch ganz vielfältige andere kulturelle Ideen, Programme etc. mitbringen. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Dinge miteinander verschränken, dass wir viel mehr vielleicht auch so Crossover-Veranstaltungen machen, was Leute ganz spannend finden. Und wenn ich mir das auch noch erlauben darf, zu sagen, ich wundere mich, dass eben auch gerade im öffentlichen rechtlichen Rundfunk es immer noch auch solche Spartenprogramme gibt, wo dann quasi alles, was komplexe, eher elitäre, klassische Kultur ist, zusammengepackt wird, statt dass man einfach versucht, das in alle auch populären Programme des Rundfunks einzubauen und vielleicht Menschen, die das da auch gar nicht erwarten, mal zu überraschen. Da kommt dann plötzlich zwischen der bekannten Popmusik auch mal ein kurzes klassisches Stück, das dann aber vermittelt mit einer spannenden Story.
Also stärker mischen, würden Sie uns mit auf den Weg gehen, was wir zum Teil auch schon tun, aber sicher nicht in dem Maße, dass die Grenzen ganz fließend sind. Natürlich haben wir schon noch unterschiedliche Programme, die unterschiedliche Inhalte haben. Und da spielen anspruchsvolle Kultursendungen und Kulturinhalte natürlich auch noch eine Rolle, weil es ja schon noch ein Publikum auch gibt, das das erwartet und damit umgehen kann. Finden Sie das richtig?
Ja, also da ich ja viel solche Studien mache, weiß ich, dass das 5-8% der Bevölkerung sind, die sich für solche Programme interessieren. Die gehören in der Regel zu den hochgebildeten, akademisch gebildeten Menschen. Und ich finde schon, dass ein so reiches und auch kulturreiches Land wie Deutschland sich auch solche Spartenangebote leisten können muss. Ich finde aber, dass sehr viel vernachlässigt wurde. Und das wäre mein zentraler Punkt in den letzten Jahrzehnten, dass man wirklich auch komplexere Kulturformen populär vermittelt, mischt, dass man konsequent zugänglich und teilhabeorientiert denkt, dass man in seinen Programmen sehr viel mehr Alltagsnähe, persönliche Relevanz schafft und dass man sich eben löst von diesem auch eher elitären Sprachduktus, den ich sehr oft wahrnehme, wenn es um klassische Kultur geht. Und ich glaube, das ist absolut notwendig, weil in Zeiten, und das, glaube ich, wollen Sie mit Ihrer Kampagne ja auch zeigen, wo die Gesellschaft so sehr auseinanderdriftet, könnte Kultur Kultur wirklich das Potenzial haben, Menschen auch zusammenzubringen, über soziale Milieus, politische Auffassungen hinweg, die sich vielleicht sonst gar nicht mehr sehen. Also Kultur hat dieses Potenzial, aber dann kann sie es nicht wahrnehmen, wenn sie weiter in solchen Spartenprogrammen quasi eingesperrt ist.
Das ist Ihr Appell an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, nehme ich gerne an. Das Motto unserer Kampagne lautet: Kultur darf das. Was darf Kultur?
Kultur darf eigentlich alles, und damit plädiere ich auch noch mal ganz intensiv für die Kunstfreiheit, die wir ja auch verankert haben. Kultur darf widersprüchlich sein. In Kultur gibt es kein richtig und kein falsch. In Kultur gibt es ganz unterschiedliche Wahrheiten und Perspektiven, und wir können das aushalten in Kunst und Kultur. Und Kultur, finde ich, kann alles zusammenbringen, kann alles ausprobieren. Das ist das Wunderbare, mindestens in der Kunstkultur, dass sie ja dafür steht, dass sie keinen bestimmten Zweck hat und dass sie tendenziell utopisch ist. Alles ist möglich, alles kann man einfach spielerisch mal ausprobieren, und dann sieht man weiter.
Birgit Mandl bei uns in SWR Kultur im Musikgespräch. Ich danke Ihnen sehr für die interessanten Ausführungen und würde die gerne bei einem Tässchen Kaffee mit Ihnen weiter intensivieren.
Ja, da streiten wir uns dann sehr gerne.